Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leutert, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. In dieser Folge geht es um die Geräuschangst beim Hund und zwar ganz genau um die Angst vor den Geräuschen von Feuerwerken, Knallern und Böllern. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Juli und hier in der Schweiz steht der 1. August bevor und das ist der Nationalfeiertag und auch an dem wird hier in den meisten Gemeinden geknallt. Und das heißt, wir haben dieses Problem zweimal im Jahr und ich merke, dass es ein großes Thema bei den Hunden und entsprechend auch bei ihren Haltern ist und wenn ich so frage in der Praxis. Es gibt auch eine Studie, die spiegelt das wider und die ist von Blackwell aus dem Jahr 2013. Dort wurden Hundehalter befragt und etwa die Hälfte der Hundehalter gab an, dass ihr Hund eine übersteigerte Geräuschempfindlichkeit zeigt. Und das deckt sich ziemlich mit dem, was ich hier in der Praxis sehe. Ja, aber warum hat denn der Hund mit Feuerwerken so Mühe? Wie entsteht das Ganze? Was kann man machen? Management, Vorsorge, Therapie, da sprechen wir heute drüber. Warum ist Feuerwerk so ein spezielles Thema für den Hund? Also, ich glaube, wir müssen zwei große Sachen unterscheiden. Es gibt Hunde, und das sind die ganz wenigen, die ein echtes Knalltrauma erlebt haben. Beispielsweise, es wurde eine Rakete gezündet, die ist ungeplant gegen den Hund geflogen und dort explodiert. Dieser Hund hat wirklich ein Trauma erlebt und es bedarf einer anderen Therapie. Die klammere ich hier an dieser Stelle aus und über die sprechen wir nicht. Ich spreche heute über die Hunde, die kein offensichtliches Trauma erlebt haben, aber die sagen, wenn es knallt, ich habe totale Angst. Und ich spreche darüber, wie diese Angst entsteht und wie wir eben dem vorbeugen können oder was wir dann tun können, was, wenn die Angst dann doch da ist. Also das ganz Schwierige an dieser Feuerwerksangst, nenne ich sie mal, ist, dass sie total abstrakt ist. Der Hund weiß gar nicht, wo kommt das Geräusch her. Der kann es nicht direkt zuordnen, manchmal nicht die Richtung, manchmal sieht man gar nicht so richtig, was passiert und vor allen Dingen ist es nicht kontrollierbar. Und damit ist es auch relativ eng verwandt mit zwei anderen Ängsten und zwar mit der Angst vor Gewitter. Auch da können wir das nicht so gut kontrollieren. Oder auch Angst vor Insekten, die auf einen zugeflogen kommen, die man vielleicht hört und noch nicht da sind. Und es lohnt sich immer, an allen möglichen Ängsten zu arbeiten. Manchmal bringt auch ein allgemeines Wohlbefinden mehr was für eine andere Angst. Aber grundsätzlich ist eine Feuerwerksangst eine separate Angst, die man auch separat angehen muss. Also ich spreche über diese Hunde, die eben wirklich sagen, es knallt und ich habe Angst. Ganz, ganz oft haben diese Hunde eine Verknüpfung gemacht. Und zwar, wenn die nicht in ihrem körperlichen Wohlbefinden sind, beispielsweise Schmerzen haben. Also, wir nehmen zum Beispiel den Hund, der bis 5-jährig keine Geräuschängste hatte. Und dann geht er spazieren. Der hat aber etwas Spondylose und ab und zu mal Rückenschmerzen. Und dann wird ein Knaller abgelassen. Der Hund erschreckt sich, zuckt zusammen und empfindet Rückenschmerz. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Hund sagen wird, es hat geknallt und dann tat es mir weh. Das heißt, dort findet eine Verknüpfung statt. Wenn das beim nächsten Mal wieder passiert, es knallt, der Hund kriegt wieder einen Schreck und der hat schon diese Erwartungshaltung und ist gestresst und zieht sich mehr zusammen, dann ist es so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ah, das wusste ich. Wenn dieses Geräusch kommt, dann ist es schlimm. Und das Problem ist, dass sich das mit jeder Exposition, also mit jedem Mal sich dieser Situation zu Gemüte führen, dass es eigentlich immer schlimmer wird oder sich bestätigt. Und das Problem ist auch, dass wir bei anderen Sachen das besser kontrollieren können, also dass man sagt, man geht weg oder schafft einen Raum von etwas, was Angst auslöst. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hund Angst hat vor einer Kuh und die steht auf einer Weide, dann kann ich ja erstmal mit dem Hund weiter wegtrainieren. Und umso besser es geht, kann ich näher dran gehen. Beim Feuerwerk ist es manchmal super schwierig, bis gar nicht kontrollierbar. Also, dass ich zwar sehe, ah ja, das ist jetzt im Nachbardorf, aber es kann ja auf einmal auch in der anderen Richtung losgehen. Das heißt, auch wir haben da nicht so die Kontrolle drüber und es macht es viel schwieriger. Wenn wir beispielsweise zu Hause Krach machen, das kann man total gut üben, dass man die Hunde an Alltagsgeräusche gewöhnt, dann können wir das unter Kontrolle halten. Also wenn ich mit einem Löffel auf einem Topf rumschlage, da kann ich auch eben, wir können für Abstand sorgen, ich kann das gezielt unterbrechen, ich kann gezielt in einem bestimmten Moment das Geräusch machen. Und dieses total abstrakte, nicht zuordnungsbare, das schafft eine große Unsicherheit. Und dann kommt eben oftmals dieses körperliche Unwohlsein dazu. Und dann gibt es so eine Verknüpfung und die ist nicht gut. Und das ist das, was wir dann immer sehen. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der jahrelang okay war mit diesen Geräuschen und immer gesagt hat, ja, ich höre da was, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Und plötzlich zeigt er eine starke Symptomatik. Dann wäre mein erster Gedanke immer, das körperliche Wohlsein des Hundes zu checken. Also zum Beispiel zum Tierarzt des Vertrauens zu gehen und den Hund mal untersuchen zu lassen und zu schauen, ob wir da nicht was finden. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Das könnte beispielsweise Rückenweh sein, könnte aber auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel ein internistisches Problem, also auch ein Hund mit Bauchweh. Denn der einen Schreck bekommt, der nimmt sein Problem mehr wahr, verknüpft das. Dann kann ja auch diese Knallerei zu Stress führen und das medizinische Problem verstärken. Und dann sind wir in so einer Teufelsspirale drin. Das heißt auch, ich habe das schon ganz oft gesagt, aber auch hier müssen wir wieder bedenken, wir sollten nicht gucken, ist das ein Verhaltensproblem, ist das rein psychisch oder ist das ein medizinisches Problem, ist das rein körperlich, Psyche und die organische Gesundheit, das geht miteinander einher. Das ist total wichtig. Das heißt, wir müssen uns auch um beides kümmern. Also, wenn jetzt dieser Hund zum Beispiel Spondylose hat, dann müssen wir beispielsweise ein Schmerzmanagement machen und uns vielleicht noch zusätzlich um dieses, ich sag's mal, Verhaltensproblem, also es äußert sich ja nur in dem Verhalten, kümmern. Also auf allen Ebenen den Hund möglichst wohl machen. Und ganz wichtig ist, dass Geräuschangst keine Krankheit ist, sondern nur ein Symptom, also etwas, was der Hund zeigt. Und es gibt uns eine Information und wir müssen wieder gucken, wo kommt das denn her? Und ich finde, dass es aber sehr hilft, wenn man sich vorstellt, wenn der Hund wenn es dem super geht und der ist gedanklich in der Karibik und dem geht es mega gut und der ist fit und der alle Grundbedürfnisse sind erfüllt, dann kann der viel besser was kompensieren. Und wenn der eben körperliches Unwohlsein hat, wie beispielsweise Schmerz, dann kann der nicht mehr so gut kompensieren. Ich finde, ein gutes Beispiel für das ist, auch wenn wir uns vorstellen, dass wir an der Supermarktkasse stehen, Positivbeispiel, wohltemperierter Supermarkt, nicht viel los, ein angenehmes Licht, angenehme Musik, wir haben Feierabend, wir freuen uns auf ein gemütliches Wochenende, alles ist gut und auf einmal fährt uns jemand von hinten mit einem Einkaufswagen mit ordentlich Schwung in die Hacken. Wenn es uns so gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir uns umdrehen und sagen, kein Problem, kann ja jedem mal passieren. Und wenn wir aber in einen Supermarkt gehen, die kennen wir auch alle, mit flackerndem hellen Neonlicht, es ist viel zu heiß, die Klimaanlage ist ausgefallen, es ist laut, es stinkt, die Leute sind alle gestresst, genervt, sie drängeln vor. Wir haben noch ganz viele Einkäufe auf dem Arm, uns fällt es fast runter, jetzt habe ich ja noch Rückenweh. In dem Moment fährt mir auch jemand mit ordentlich Schwung in die Hacken. Meine Reaktion wird ziemlich sicher anders sein. Und ich werde sagen, können Sie nicht aufpassen? Und meine Kapazität, auf das noch freundlich zu reagieren, ist geringer. Und so ist es beim Hund halt auch. Und deshalb sollten wir immer wieder dafür sorgen, dass unser Hund so wohl wie möglich ist oder unsere Tiere, weil die natürlich ganz andere Antwortmöglichkeiten haben. Und die Antworten, die müssen sie geben auf verschiedene Sinneseindrücke. Die können ja kommen übers Riechen, übers Schauen, übers Hören. Hören ist hier eben ganz, ganz wichtig, ne? Bei der Knallerei oder bei den Feuerwerken. Und der Hund interpretiert diese Sinneseindrücke. Und das macht er aufgrund von Erfahrung und stellt auch Vergleiche dar. Also wenn der Hund schon ganz viele harmlose, laute Geräusche gehört hat, Staubsauger im Haushalt und vielleicht auch manchmal, dass da eine Schublade zuknallt, man kann mit einem Kochlöffel gegen den Topf hauen, das stört den Hund nicht. Oder auch der vom Halsband, der Ring schlägt immer wieder an der metalligen Futterschüssel an und das ist alles nicht so schlimm. Dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Hund eine Angst entwickelt, wenn draußen mal ein Geräusch entsteht, was nicht so geplant war. Und das heißt, es gibt schon verschiedene Erfahrungswerte. Und wenn es 1000 Situationen gab, die ungefährlich waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 1001. Situation als ungefährlich eingestuft wird, auch deutlich wahrscheinlicher. Also wir sollten unseren Tieren möglichst viel von der Welt zeigen und ganz viel positiv verknüpfen. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel bei einer positiven oder bei einer guten Aufzucht beim Züchter beispielsweise stattfinden sollte, dass die Hunde an gewisse Sachen gewöhnt sind. Und ja, der Hund hat also Vergleichswerte im besten Fall, also ganz viele positive Vergleichswerte. Oder das Negativbeispiel, wenn wir einen Welpen hatten, der 10 Wochen im Keller in der Wurfkiste saß, nichts gesehen hat und nicht viel verschiedene Geräusche und Eindrücke kennt, der hat keine gute Vergleichsbasis. Und ja, der wird das viel schneller als negativ einstufen oder bewerten. Und dann kommt es eben darauf an, wie viel Stress herrscht in diesem Moment. Und dementsprechend findet dann eine Reaktion statt. Also die könnte lauten, ich habe Angst, weil immer wenn es knallt, habe ich Schmerzen. Und deshalb entwickle ich eine Angst vor diesem Geräusch. Und ich nenne jetzt mal ein Positivbeispiel. Das gibt es nämlich auch. Es ist nicht einfach per se, jeder Knall macht bei jedem Tier Stress. Sondern wenn wir uns vorstellen, alle Hunderassen, die so gerne apportieren, also die Retriever, die Zurückbringer sozusagen, die haben eine andere Verknüpfung zum Thema Knall. Nämlich ganz oft, wenn man bei denen in den Himmel schießt, zumindest bei den jagdlich Geführten, dann die gucken in den Himmel und sagen, wann kommt denn die Ente angeflogen? Die könnte ich ja mal bringen. Und die sagen, wenn es knallt, als nächstes passiert was richtig Gutes. Also die haben auch eine Verknüpfung gemacht, auch aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie bisher gemacht haben, die ist aber ganz anders. Und solche Hunde sind weniger gefährdet, eine Geräuschangst zu entwickeln, weil die einen anderen Background schon sind. Also als Prophylaxe oder als beste Vorsorge, dass unser Hund keine Geräuschangst entwickelt, ist natürlich, dass der eine gute Aufzucht hat. Also eine souveräne Mutterhündin, mit der die Welpen schon viele Situationen erlebt haben, wo es Geklapper gab, wo man über wackelnde Untergründe gegangen ist und die Mutterhündin schon auch gezeigt hat, das ist überhaupt kein Problem. Und der Welpe hat das damals schon als normal und nicht gefährlich eingestuft. Und dann auch, wenn der Hund dann bei uns in der Familie ist, dass man möglichst viele Dinge zeigt, der Hund ein gutes Vertrauen und eine gute Bindung aufbaut zu seinem Hundehalter, dass der auch sagen kann, hey, wenn mein Mensch sagt, ich kann da drüber gehen, dann ist das wirklich immer okay. Mein Mensch schickt mich nicht in Situationen, die nicht gut sind. Also alles das kann das stärken. Natürlich kann man alles so perfekt machen, wie man will und trotzdem kann sich noch was entwickeln. Das also keine Schuldzuweisung hier an dieser Stelle, sondern nur, wie kann man dem vorbeugen? Und ja, wir werden wieder beim körperlichen Wohlbefinden. Also umso mehr körperliches Wohlbefinden unser Tier hat, und umso besser kann der auf solche potenziellen Stressoren reagieren. Und auch da, wir können natürlich nicht, also es gibt auch mal körperliches Unwohlbefinden, sonst gäbe es ja auch keine Tierärzte. Also das können wir ja nicht zu 100% abstellen und somit kann es ja schon zu seiner Entwicklung kommen. Ja, und dann eine gute Gewöhnung an verschiedene Reize, eben das beginnt schon als Welpe und es geht aber auch immer, immer weiter. Und da kommt der Mensch ins Spiel und das ist, geht natürlich auch darum, wie geht der Mensch mit gewissen Reizen um. Ich sehe das ganz wie bei den Pferden, dass wir versuchen, die Pferde abzuschotten oder von möglichen, also alles fernhalten, bevor sich ein Pferd erschrecken könnte. Ich halte das für keine gute Lösung, weil wir die Welt nicht kontrollieren können. Wir können nur versuchen, unseren Tieren diese Reaktion, die wir haben möchten, dass wir die wahrscheinlicher machen. Das heißt, wir müssen die Tiere gewissen Reizen sozusagen aussetzen und dafür sorgen, dass sie das erwünschte Verhalten zeigen und reagieren. Also zum Beispiel nicht mit Fight and Flight, also dass sie flüchten möchten und kämpfen möchten, sondern dass sie ein gewünschtes Verhalten zeigen, beispielsweise beim Pferd. Schau es dir an, setz dich damit auseinander, bleib hier und ich das immer wieder bestärke. Als Beispiel, wenn ich in den Wald gehe, weiß ich auch nicht, auf was ich da alles treffe, aber ich kann halt möglichst viel unter kontrollierten Bedingungen dafür sorgen, dass meine Tiere ganz viel sehen, also dass die schon Autos kennen und Traktoren sehen und wenn da Baustellen sind, dann gehe ich da hin und zeige das meinen Tieren und sage, toll, ihr macht das super und die sagen, ja, ja, das ist ja ganz cool und wenn dann doch mal hinter eine erschreckende oder neue oder potenziell furchtauslösende Situation passiert, dann wird eben mein Tier aufgrund dieser gemachten positiven Erfahrung die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gut reagiert oder erwünscht reagiert, als dass es zum Beispiel im Panikmodus abhaut. Ja, wovon ich abrate, wenn wir bei der Prophylaxe sind, ist die Verwendung von geräuschmachenden, strafenden Artikeln, wie beispielsweise eine Wurfscheibe oder Schlüsseln oder eine Flasche mit Steinen oder sowas drin, weil wir genau das eigentlich auslösen, dass wir stoppen das Verhalten eines Hundes durch etwas, was Angst einflößt. Aber das kann ja potenziell nachher zum Angstauslöser werden und so eine Dynamik mit sich ziehen. Also ich bin eh nicht dafür, aber an dieser Stelle macht das sozusagen doppelt Sinn, weil das an anderer Stelle eben, was Geräuschempfindlichkeit angeht, also wir schaffen uns da aktiv eine Geräuschempfindlichkeit, wenn es ganz schlecht geht, wenn man nicht den total abgebrühten und ungeräuschempfindlichen Hund haben. Und in dem Moment machen wir ihn ja bewusst empfindlich. Wir schlagen ja genau in diese Kerbe rein. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Flooding macht. Das heißt, dass man das Tier einem Reiz aussetzt, der ganz stark ist und das Tier soll das aushalten. Und man geht davon aus, dass zum Beispiel Menschen eine Panikattacke dauert in der Regel so eine Minute in dieser höchsten Intensität und dann flacht das ab. Und dass, wenn dieser Reiz weiter und weiter andauert, dass dann so ein Lerneffekt stattfinden soll und das Tier begreifen soll, siehst du, wir stehen jetzt hier mitten zwischen den Raketen und hier passiert ja nichts. Und davon würde ich zu 100% auch abraten. Das sollte man nicht machen. Also erstmal ist Feuerwerk sehr schlecht kontrollierbar. Wir bestätigen eigentlich das Tier in seiner Angst. Es gibt Fälle von Flooding, wo das mal Sinn machen kann. Und das hier ist 1000%ig keiner davon. Das ist, also wir können sehr davon ausgehen, dass wir das Problem nur verstärken und schlimmer machen. Und es ist sehr unkontrollierbar und es ist auch wirklich tierschutzrelevant. Das muss man einfach sagen. Also nicht das Tier ungeschützt diesen ganzen Reizen aussetzen und sagen, ja, das gewöhnt sich dann da schon dran. Und das muss man ganz klar sagen, das gilt allgemein bei Feuerwerken. Das Tier gewöhnt sich da nicht einfach dran. Wenn wir da nichts tun, wird es nicht besser. Manche Hunde hören im Alter schlechter, da kann es mal so ein bisschen einem entgegenwirken. Aber ansonsten sollten wir uns wirklich überlegen, was können wir als Mensch dazu beitragen, dass es meinem Hund an solchen Tagen besonders gut geht. Und nur Gewöhnung reicht nicht. Und das, denke ich, sieht man ja auch sehr im Alltag. Hunde, die angefangen haben, mit 5-6-jährig eine Geräuschempfindlichkeit zu entwickeln, die werden nicht auf einmal aufhören, diese Sorge zu haben. Ja, und Silvester stellt eine sogenannte Peak-Belastung dar. Das bedeutet, dass an diesem Tag dieser Reiz besonders groß ist. Also da knallt es ja, es kann immer mal knallen, aber an Silvester halt besonders viel. Und man weiß, dass in Deutschland pro Tag etwa 80 Hunde weglaufen im Durchschnitt. Und rund um Silvester, also nicht nur am Silvestertag, sondern auch ein bisschen die Tage davor und danach, wo auch geknallt wird, sind es ungefähr 1000. Das ist doch eine beträchtliche Anzahl. Was ich besonders schlimm finde, die Statistik sagt, etwa ein Zehntel dieser Hunde, die weglaufen, stirbt auf dieser Flucht. Und das finde ich wirklich super bedrückend, also extrem gefährlich. Und wir sollten dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also, was können wir tun, damit unser Hund gar nicht erst so eine Geräuschempfindlichkeit entwickelt? Wenn wir jetzt davon ausgehen, heute ist Silvester, was gescheit wäre, dass wir eine Geräuschabschottung machen. Also, dass wir zum Beispiel die Storen oder die Rollladen runterlassen und dass wir Fenster schließen, also dass diese Geräusche nicht lauter als nötig ins Haus oder in die Wohnung eindringen. Und wir sollten für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. Wir sollten den Hund gedanklich auf die Malediven schicken. Und wenn es dem gut geht, wieder dieses Supermarktbeispiel, dann wird er besser Coping-Strategien zeigen können. Also dann kann der das besser handeln. Wohlfühlatmosphäre hängt davon ab, was der Hund sonst so kennt. Wenn der kennt, abends mit seinem Besitzer auf dem Sofa kuscheln und dann ist die Welt in Ordnung, dann würde ich das machen. Und man kann hier auch noch gezielter arbeiten mit sogenannter konditionierte Entspannung. Das kann man mit Hundetrainern gezielt auftrainieren vorher und das Ganze nochmal verstärken. Dann kann man den Hund auch beschäftigen. Das kennen wir auch von uns. Wenn wir beschäftigt sind, dann nehmen wir manche Nebengeräusche weniger wahr. Unser Gehirn ist auf etwas anderes fokussiert. Und wenn es auch noch etwas ist, was Freude auslöst, dann ist es doppelt positiv. Also wir könnten dem Hund zum Beispiel ein kleines Suchspiel machen oder eine Schleckmatte geben oder einen Kauartikel. Mit einem Kauartikel kann er zusätzlich ja auch noch Stress abbauen. Und wir könnten den Hund beispielsweise auch vorher, bevor die Knallerei losgeht, draußen körperlich gut auslasten, sodass der auch zur Ruhe kommen möchte oder sehr müde ist, dass es leichter geht. Es fällt uns auch leichter, nach 4 Stunden im Schnee oder im Wasser uns einfach hinzulegen und sämtliche Geräusche im Hotel zu ignorieren, als wenn wir top ausgeschlafen sind und da liegen und nicht einschlafen können. Also müde machen. Und natürlich auch eine gewisse Planung, wann man mit dem Hund rausgeht. Also zum Beispiel an einem Silvestertag, dass man morgens eine große Runde rausgeht. Aber natürlich mit der Einschränkung, an vielen Orten ist nicht mehr viel zu managen und zu planen. Da gibt es einfach 4-5 Tage Dauergeknalle und es ist wirklich schwierig. Ja, dann muss man manchmal darüber nachdenken, über einen Ortswechsel. Das ist nicht feige, das ist in dem Moment wirklich ein gutes Management, wenn das möglich ist. Dann würde ich zusätzliche Belastung vermeiden. Also alles, was dem Hund zusätzlichen Stress auslösen könnte, beispielsweise wenn der Hund ein Thema hat mit fremden Hunden, würde ich nicht noch an diesem Tag Besucher einladen mit fremden Hunden oder eine schmerzhafte OP am Tag vorher oder alles Mögliche, was, weiß nicht, kein Futterwechsel, wo man nicht weiß, ob der Hund vielleicht Durchfall entwickelt. Also ich glaube, das ist selbstredend. Also an diesem Tag nichts Verrücktes ausprobieren. Und was ich schon vorher erwähnt hatte, keine Mittel der geräuschgebundenen Strafe einsetzen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Hund ein Geräuschthema bekommen könnte. Das sind alles Sachen, die man machen kann, damit er möglichst erst gar nicht reagiert. Also bei dem Hund, der sozusagen noch kein Thema hat. Dann gibt es auch Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn der Hund bereits ein Geräuschangstthema hat. Also, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man dem Hund einen Gehörschutz aufsetzt oder anlegt. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel wie so kleine Ohrstöpsel. Es gibt richtig so wie so einen Reifen, so Kopfhörer. Oder es gibt so eine Art Loops mit einer Dämmung drin. Und die sind grundsätzlich richtig gut und die machen auch Sinn. Aber nicht erst an Silvester. Also diese Sachen, die muss man vorher einführen, üben, trainieren und auch mal gucken, wie funktionieren die überhaupt in einem Setting, wo, also wenn es nicht Silvester ist, hat der Hund mit dem zusätzlichen Stress oder entspannt ihn das? Also das muss man wirklich immer vorher schon machen und auch dieses Aufsetzen, Anlegen, wie auch immer, das sollte ein bisschen geübt sein. Nicht, dass wir dem Hund noch was aufsetzen, was ihm nochmal körperliches Unwohlsein dazu beschert und auch eine gewisse Ankündigung vielleicht für etwas Schlimmes sein könnte. Ansonsten gut auftrainiert, eine mega, mega tolle Maßnahme, sehr begrüßenswert. An was man auf jeden Fall denken sollte, ist, dass der Hund schlechter hört. Und zwar hört er nicht nur die Silvesterknallerei schlechter, sondern alles. Und das kann auch dazu führen, dass sich der Hund erschrickt, wenn man sich ihm annähert. Also dieser Hund sollte besonders geschützt sein, beispielsweise vor anderen Tieren oder auch Menschen, besonders Kindern. Und wir müssen nochmal für so einen Sicherheitsbereich des Hundes sorgen, dass dort nicht ein Zusatzstress aufgebaut wird. Und dann kann man Soundmasking machen. Also ich hatte vorher schon von Geräuschabschottung gesprochen, also beispielsweise Storen runterlassen. Aber wir können auch noch zusätzliche Geräusche machen. Das kennen wir auch, wenn so wenn ich Musik anhab, dann höre ich weniger, dass der Nachbar über mir durch die Wohnung knallt. Das heißt, wir machen zusätzliche Geräusche, um nicht so diesen Fokus auf diesen angstauslösenden Geräuschen zu haben, beispielsweise mit Musik oder Fernseher. Und was man auch machen kann, dass man Brown oder White Noise laufen lässt. Und zwar sind das Geräusche, könnt ihr mal schauen, auf YouTube kann man das zum Beispiel auch anhören, die klingen für uns wie so ein Rauschen. Und einerseits haben die zum Teil eine beruhigende Wirkung und andererseits können die so ein bisschen das andere überschatten. Und man kann die auch noch zusätzlich positiv auftrainieren, also dass die positiv verknüpft sind mit Entspannung. Das muss man aber auch wieder vor Silvester machen. Und all diese Maßnahmen muss man wirklich vorsichtig sein, dass nicht immer, wenn es schlimm ist, kommen diese Maßnahmen. Dann sagt der Hund halt hinter, aha, das ist ja der Ankündiger. Wenn diese Box rauskommt, dann wird es gefährlich. Sondern im besten Fall machen wir körperliche Entspannung und gewöhnen den Hund, haben 100-mal so ein weißes Rauschen im Hintergrund laufen. Und eine sehr elegante Lösung finde ich so kleine Boxen. Die kosten ungefähr 20 Euro. Die kann man im Internet bestellen. Und die kann man anmachen, ein bisschen leiser und lauter. Viel mehr Funktionen haben die nicht, das reicht aber. Und die kann man dann in der Hundenähe haben. Und die kann man überall mit hinnehmen. Und das ist etwas, wo man sehr, sehr mit das Gehirn wie so ein bisschen ablenken kann. Das ist total gut. Dann gibt es das große Thema Trösten. Früher gab es mal den Mythos, ich hoffe, der ist echt veraltet und den glaubt niemand mehr, dass man die Hunde nicht beruhigen oder trösten sollte. Und das stimmt nicht. Wir verschlimmern nicht die Angst, indem wir da sind. Was wir machen sollten, ist, wir sollten ruhig und souverän sein. Mitleid hilft nicht und mitstressen macht es tatsächlich schlechter. Aber trösten, da sein, Sicherheit vermitteln, souverän sein und den Hund nicht ignorieren, wenn der um Hilfe fragt, das ist etwas, was wirklich zu einem Sicherheitsgefühl beiträgt. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also wenn wir in einem Krankenhaus sind, vielleicht sprechen wir die Sprache auch nicht und wir haben Angst vor dem, was passiert. Wenn jemand kommt und sagt, nee, ist ja nicht schlimm, das wird uns nicht beruhigen oder stell dich nicht an. Das gibt uns auch kein Sicherheitsgefühl. Aber wenn jemand kommt und sagt, oh, du hast Angst, okay, das verstehe ich. Mach dir keine Sorgen, ich bin da. Ich habe die Situation im Griff. Ich sorge für deine Sicherheit und ich höre dich und wir schauen mal, was wir tun können, damit es dir besser geht. Das ist etwas, was uns Vertrauen gibt, was uns atmen lässt, was unsere Stressreaktionen runterfährt und was uns in dem Moment deutlich entspannt. Also den Hund auf jeden Fall betreuen, zu Hause sein, da sein. Wenn der Nähe sucht, Nähe geben. Was man nicht machen sollte, ist sich dem Hund körperlich aufdrängen. Also nur ein aktives Angebot schaffen, aber nicht das dem Hund aufzwingen. Also nicht mit der Leine an sich ranziehen, den zitternden Hund und sich noch drüber beugen und den abknutschen und ins Gesicht fassen und so weiter, sondern gern mal die Hand hinstrecken als subtiles Angebot. Möchte der Hund Körperkontakt? Ja oder nein? Und ich würde eher empfehlen, eher eine Hand an den Hund legen oder auf den Hund legen oder Körperkontakt liegen, als dass man den aktiv, ich sag mal, negativ bearbeitet. Wir wollen den Hund in seine Ruhe bringen und den nicht noch nervöser machen. Ja, den Hund gut sichern ist sicher auch was Wichtiges, was nicht die Angst per se bekämpft, aber zur Sicherheit beiträgt. Also ich habe eben schon davon gesprochen, wie viele Hunde rund um Silvester abgehen und wie viele auch angefahren werden oder anders ums Leben kommen, mit einer Leine hängen bleiben und so weiter. Das heißt, im Zweifelsfall lieber doppelt sichern, ein gescheites, gut sitzendes Halsband unten Gestelltli und es gibt ja auch so Sicherheitsgestelltli, dass das wirklich, dass der Hund da nicht rausschlüpfen kann, wenn er sich erschreckt und dass wir dafür sorgen können, dass der Hund nicht abhaut, wenn er in Panik gerät. Ja, dann gute Beschäftigung. Also man kann die Hunde schlecken lassen, kauen lassen, Knochen, schnüffeln lassen, lustige Spiele machen oder einfache Tricks und zwar wirklich subtil, nichts besonders Neues, Schwieriges beibringen, sondern einfach Sachen, die der Hund gerne macht und die sich leicht abrufen lassen und wo wir den Hund bestätigen können. Da wieder den Fokus umlenken von etwas, was potenziell angsterregend sein kann, auf etwas Positives. Das ist ja im sonstigen Leben auch so, dass man wirklich das halbvolle Glas sieht und hier auch bei dem Hund, dass man sagt, hey, wir machen was Schönes miteinander und der sagen kann, okay, dann lasse ich das mal außen vor. Und Training. Training mit drei großen Ausrufezeichen. Ja, Training ist mega wichtig, Training ist toll und man kann bei Feuerwerksgeräuschangst ganz, ganz viel trainieren. Man kann zum Beispiel desensibilisieren und gegenkonditionieren. Auch da wieder ein großes Aber, nicht an Silvester. An Silvester ist es zu spät für Training. Da trainieren wir nicht, wenn wir vorher noch gar nichts vortrainiert haben. Da können wir gerne am 1. oder 2. Januar anfangen. Das ist ein super Moment. Dann hat man maximal viel Zeit fürs nächste Mal. Aber nicht am Tag, an diesem Event-Tag, wo der potenzielle Trigger kommt. Da trainieren wir nicht mehr. Wenn wir vortrainiert haben, können wir natürlich das Vortrainierte abrufen. Das ist total gut. Training ist mega, 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 mega wichtig. Super wichtig. Und ganz, ganz sinnvoll, aber nicht am Silvestertag. Also schieben wir es hier ein bisschen an die Seite. Aber es ist eigentlich mit eins der wichtigsten Sachen. So, wenn wir jetzt aber unseren Hund haben, wo wir schon versucht haben, Prophylaxe zu machen und den gut managen. Und der hat aber wirklich, wirklich, wirklich eine sehr große Angst. Und dann bin ich bei dieser Art des Problems schneller bei Medikamenten als bei anderen Problemen. Warum ist das so? Also wenn ich einen Hund habe mit einer anderen Verhaltensstörung, dann schaue ich mir lange an, woher kommt das Verhalten, was löst das aus? Können wir da nicht noch mit Training was verändern und so weiter? An Silvester ist es so, dass es relativ zeitlich beschränkt ist. Der Hund meist im Verhältnis eine sehr, sehr große Angst hat, es sehr viel Stress auslöst und es sich in der Regel eher immer verschlechtert, wenn wir keine Gegenmaßnahmen machen oder nicht besser wird. Und mittlerweile gibt es viele verschiedene Medikamente und auch verschiedene Wirkungsarten. Wir können das sehr elegant machen. Ich komme gleich nochmal zu den Punkten, was vielleicht einen eher davon abhalten möchte. Da habe ich auch noch ein paar Gegenargumente. Es hängt sehr davon ab, wann einem ein Hund vorgestellt wird. Also vielleicht erst Silvestermorgen. Dann kommen fast keine Medis mehr in Frage. Also oder beziehungsweise nur noch eine kleine Bandbreite, so muss ich es besser sagen. Oder wenn der Hund einem 2 Monate vorher vorgestellt wird, dann kann man andere Medikamente geben. Dann kann man auch Spiegelmedikamente geben und kann die langsam einschleichen. Muss den Hund nicht an diesem Tag so doll ausnocken. Da hat man eine andere Wirkungsweise. Und das heißt, je nachdem, ob wir den Hund äußerst kurzfristig, etwas längerfristig oder sehr langfristig vorgestellt bekommen, haben wir eine schmale oder eine breite Palette an Medikamenten, die wir überhaupt einsetzen können. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange wird denn dieses Problem des Hundes bestehen. Also zum Beispiel Schweiz, Nationalfeiertag, da gibt es Gemeinden, die sagen, wir zünden hier ein Feuerwerk und das ist um 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Das ist natürlich super, dann wissen wir, also neben dem, dass es überhaupt stattfindet, aber dann ist das sehr vorausschaubar für uns Menschen. Wir können super gut planen und wir können genau diese exakte Zeitspanne abdecken. Das ist oftmals ja nicht gegeben. Und dann gibt es eben Orte und gerade im städtischen Ballungsraum, wo man eher damit rechnen sollte, dass 5 Tage durchgeknallt wird. Dann brauchen wir auch andere Medikamente. Dann reicht manchmal etwas sehr Kurzwirksames nicht. Also das trägt alles zur Entscheidungsfindung bei, die ein Tierarzt dann vornimmt, in Absprache mit dem Besitzer, mit dem bestimmt durch den Zeitpunkt des Vorstellens, der Dauer des Problems, der Ausprägung und so weiter. Warum, glaube ich, viele Leute Vorurteile haben gegen Medikamente und gegen Geräuschangst, ist, dass man früher Azepromazin gegeben hat und das sollte man nicht mehr tun. Und das ist wirklich kontraindiziert, weil das ist ein Medikament, was die Hunde handlungsunfähig macht und gleichzeitig die Geräuschempfindlichkeit steigert. Und das potenziert negativ, das kann man nicht anders sagen. Die Hunde rennen nicht mehr weg. Aber die nehmen die Geräusche gesteigert wahr und das verstärkt die Angst natürlich. Und früher hatte man beschränkte Möglichkeiten, heute gibt es mehr Forschung. Das ist absolut überholt, das macht man nicht mehr. Und ich glaube aber, dass von solchen Erlebnissen viel diese Sorge vor einer Medikamentation herkommt. Ich habe es selber erlebt als Teenager bei meinem Hund, der hat sowas bekommen, das war die Hölle. Wir hatten genau den Fall, ein Hund, der mehr gezittert hat, aber dort einfach passiv rumlag und das war die Hölle. Also Azepromazin gibt man nicht mehr bei Geräuschangst und das entspricht nicht der restlichen Medikamentation. Ich hoffe, mit dem Mythos kann ich aufräumen. Und was man auch nicht tun sollte, ist, dass man dem Hund Eierlikör gibt. Das klingt aufs Erste irgendwie witzig und das würde recht einfach gehen. Und ja, wenn man so menschlich denkt, schmeckt doch noch ganz gut und ist süffig und wenn es dann auch noch ein bisschen enthemmend ist, ja. Aber wir müssen ganz klar sagen, also die ersten Male Schnaps trinken sind meistens nicht ganz positive Erlebnisse. Die Hunde sind meinetwegen noch etwas enthemmter, aber ansonsten wissen die auch nicht, was mit ihnen los ist. Die können die ein bisschen besoffen sein, das kann Unsicherheit machen und das dürfen wir nicht. Das ist eigentlich ein Missbrauch, das ist, als wenn wir Kindern Alkohol geben. Wir sollten Hunden nicht Alkohol geben. Und auch nicht Eierlikör, auch wenn es witzig klingt. Und dann gibt es tatsächlich noch das, wenn der Hund ein gastrointestinales Problem hat, also vom Magen-Darm-Trakt, dass es wirklich zu einem körperlichen Problem führen kann. Also vielleicht eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, von der wir gar nichts wissen. Und das heißt also wirklich bitte, bitte von Eierlikör absehen. Klingt witzig auf Social Media, ist für den Hund aber überhaupt nicht lustig. Dann noch zum Thema Medikamente. Es gibt nicht ein Medikament, was spezifisch gegen Geräuschangst wirkt. Aber es gibt viele tolle Medikamente, die anxiolytisch wirken, also die angstlösend wirken. Und diese Medikamente setzen wir ein. Da gibt es ganz verschiedene Wirkstoffklassen, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Das wiegt man dann wieder ab. Aber wir wollen eben diese Angst lösen. Und was ganz toll ist bei den modernen Medikamenten, die machen, dass der Hund etwas beruhigt ist, aber stark angstgelöst und der hat die Möglichkeit unter dieser Behandlung nicht nur, dass es nicht schlimmer wird, sondern ein positives Lernergebnis zu machen. Und das finde ich total schön. Also wir haben unter dieser Medikamentation die Möglichkeit, die langfristige Situation auch zu verbessern. Und das finde ich, es ist ein mega gutes Argument für Medikamente. Also es ist nicht nur zu sagen, ja komm, Augen zu und durch, der kriegt das an dem Tag, sondern auf lange Sicht können wir wirklich noch eine Besserung damit erreichen. Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann. Es gibt auch Sachen, die man sein lassen sollte. Spezielles Training, habe ich schon angesprochen, ist wirklich super wichtig, aber nicht mehr an Silvester. Desensibilisierung und Gegenkonditionierung sind da die ganz, ganz großen Stichworte. Also, dass man dafür sorgt, dass ein Hund sagt, ist mir doch egal, wenn es knallt. Oder im besten Fall sogar sagt, wow, immer wenn es knallt, dann passiert was Tolles. Das wäre natürlich noch schöner. Da haben wir wieder unseren entenerwartenden Labrador, der in den Himmel guckt. Und am Ende läuft es wie immer darauf zurück, wir sollten für das körperliche und seelische Wohlbefinden unseres Tieres sorgen. Und dann ist die Gefahr gesenkt, dass mein Tier ein Verhaltensproblem entwickelt, also zum Beispiel Geräuschangst. Und ja, wir können ein glückliches Leben miteinander führen. Also immer schauen, wie kann ich Wohlsein stärken? Und das ist einfach auf verschiedenen Ebenen. Wir nehmen nicht Verhalten und körperlich-medizinische Probleme auseinander, sondern betrachten sie miteinander, weil sie sich auch gegenseitig beeinflussen. Und wenn wir an mehr Stellschrauben gleichzeitig drehen, umso besser wird das Gesamtergebnis. In diesem Sinne wünsche ich allen Zwei- und Vierbeinern da draußen ganz gutes körperliches und seelisches Wohlbefinden.